Der Mittwoch, der ist ihr Tag. Wenn sie mittwochs aufwacht, dann ist ihr Mann ausnahmsweise schon aus dem Haus und sie ist alleine und sie ist ungestört und hat alle Zeit der Welt. Der übliche Blick ins Frühstücksfernsehen, der fällt dann aus und das Handy, das schaltet sie gar nicht erst an. Denn jeden Mittwochmorgen, den gestaltet sie auf dieselbe, auf ganz besondere Weise. Sie kniet sich vor ihr Bett und sie betet und sie nimmt sich wirklich viel Zeit zum Beten. Schon lange schlummert die Hoffnung, dass Gott, mit dem sie da redet und mit dem sie da hadert, dass Gott ihr zuhört und an ihr interessiert ist und ihr hilft. Es gibt da diese eine Krise in ihrem Leben, dieses eine Problem, und immer wenn es Mittwochmorgen ist, dann hat sie diese besondere Gebetszeit, in der sie nur dieses eine Problem vor Gott bringt. So kniet sie jede Woche hin und fleht Gott an, er möge doch etwas für sie, etwas für dieses Problem tun. Ihr diesen einen großen Wunsch, den sie im Leben hat, erfüllen. Inzwischen weiß sie nicht mehr, wie viele dieser Mittwoche vergangen sind, wie oft sie diese Gebetszeit schon hatte. Irgendwann ist sie grau geworden und hat aufgehört zu zählen. Ihre Gebete sind kürzer geworden und stiller und weniger enthusiastisch und weniger leidenschaftlich. Doch mit diesen Gebeten aufhören und die Hoffnung aufgeben, das würde sie nie tun. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit dieser Dame und ihrer besonderen Situation identifizieren könnt. Ist euch das eher fremd? Oder habe ich gerade vielleicht ein bisschen euer Leben, eure Situation beschrieben? Ich kann mir gut vorstellen, ohne euch zu kennen, dass das bei dem einen oder anderen durchaus so ist. Ich möchte in den nächsten Minuten einer Frage nachgehen, nämlich, was ist, wenn gläubige Menschen, wenn Menschen beten und beten und Gott reagiert nicht? Wie gehen wir damit um, wenn wir wie diese Frau sind und beharrlich um Hilfe bitten? Nicht nur mittwochs, vielleicht täglich, vielleicht stündlich, aber Gott bleibt stumm und regungslos und es passiert nichts, zumindest nichts Gutes. Wie gehen wir dann damit um? Ich kenne diese Notlage. Ihr auch? Habt auch ihr die Erfahrung gemacht, dass sich der Himmel durch unsere Gebete nicht bewegen lässt? Wenn ja, dann seid ihr, dann sind wir nicht allein. Ich bin Prediger und fast täglich höre ich diese Frage, warum tut denn der liebe Gott nichts? Ich bitte ihn doch darum. Ich möchte in den nächsten Minuten einen Blick in die Bibel mit euch werfen. Und ich möchte von einem Menschen lernen, dem diese Frage, dieses Dilemma bestens bekannt war. Und dazu werden wir einen Ausflug in das Buch der Psalmen unternehmen. Und gemeinsam mit euch möchte ich den 77. Psalm lesen. Psalm 77. Und dort begegnen wir einer Person, die so authentisch, so sensibel und gleichzeitig so leidenschaftlich ist, dass ich ihre Gedanken mit euch teilen möchte. Ich lese Psalm 77. Von Asaf, ein Psalm. Meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Meine Stimme ruft zu Gott, dass er mir Gehör schenke. Am Tag meiner Bedrängnis suchte ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Denke ich an Gott, so stöhne ich. Sinne ich nach, so verzagt mein Geist. Du hieltest offen die Lider meiner Augen. Ich war voll Unruhe und redete nicht. Ich durchdachte die Tage vor Alters, der Jahre der Urzeit gedachte ich. Ich sann nach des Nachts. In meinem Herzen überlegte ich und es forschte mein Geist. Wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Hat das Wort aufgehört von Generation zu Generation? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Da sprach ich, das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Ich will gedenken der Taten Jahs, ja, deiner Wunder von Alters her will ich gedenken. Ich will nachdenken über all dein Tun und über deine Taten will ich sinnen. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Dich sahen die Wasser, Gott, dich sahen die Wasser. Sie bebten, ja, es erzitterten die Tiefen. Die Wolken ergossen Wasser. Das Gewölk ließ seine Stimme erschallen und deine Pfeile fuhren hin und her. Die Stimme deines Donners war im Wirbelwind. Blitze erleuchteten die Welt. Es zitterte und bebte die Erde. Durch das Meer führte dein Weg und deine Pfade durch große Wasser. Doch deine Fußspuren erkannte niemand. Wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand Moses und Aarons. Was haben wir da eben gelesen und gehört? Worum geht es in diesem Text? Was passiert hier in diesem Gedicht? Asaf, der Verfasser, einer der verantwortlichen Tempelmusiker, befindet sich in einer Notlage. Er erklärt hier nicht detailliert, worin seine Not besteht, aber er beschreibt hier, er zeigt hier, dass seine Krise ihn zu Gott treibt. Und diese Krise führt ihn dazu, dass er ganz intensiv nachdenkt. Doch bemerkenswerterweise empfindet er das Nachdenken über Gott keinesfalls als wohltuend. Seine stille Zeit ist ihm keine Hilfe. Er kommt dann nicht wieder gestärkt zurück. In Vers 4 schreibt er, und das sind starke Worte, denke ich an Gott, so stöhne ich. Was für ein Bekenntnis. Ich kann mich nicht erinnern, so etwas Offenherziges jemals von einer Kanzel gehört zu haben. Sehr oft haben wir in unseren Gemeinden eine Kultur, in der solche Worte noch nicht möglich sind. Leider. Asaf erlebt sich als verworfen, als abgeschnitten von der Gnade Gottes. Und der Höhepunkt seiner Verzweiflung, der Höhepunkt seiner Anklage, der steckt sicherlich in Vers 11. Da sagt er, das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. In Asafs Augen hat Gott sich verändert. Er ist ein anderer geworden. Hier wird das Bild von der rechten Hand gebraucht. In der Denk- und Bilderwelt der Hebräer, da stand die rechte Hand Gottes für dessen Taten, für dessen Überlegenheit. Und damit sagt der Dichter jetzt also, Gott ist nicht mehr derjenige, den ich kannte. Gott ist mir ein Fremder geworden. Und dieses Urteil rührt daher, dass ihm keine göttliche Hilfe zuteil wird. Doch was nun? Ab Vers 12 passiert, das finde ich sehr interessant. Denn inmitten seines schmerzhaften Nachdenkens über die Vergangenheit, da scheint Asaf einen Punkt gefunden zu haben, der ihn ermutigt, der ihn staunen lässt, der ihn Gott loben lässt. Er denkt nämlich an die größte und wichtigste und schönste Tat Gottes in der Geschichte seines Volkes. Er denkt an die Befreiung der Hebräer aus der langjährigen ägyptischen Sklaverei. Er denkt an die Momente, in denen Gott aktiv und in denen Gottes Gnade spürbar war. Und in diesen Erinnerungen schwelgt er. Mit anderen Worten sagt Asaf hier, da ich Gottes Beistand in der Gegenwart nicht mehr erlebe, will ich mich daran erinnern, wie Gott in der Vergangenheit gewirkt hat. Da ich mir nicht mehr sicher bin, ob Gott noch mit mir geht, möchte ich mich daran erinnern, wie er mit Mose ging. Mir scheint Gott fern zu sein. Daher soll mich die Geschichte derer trösten, denen Gott nah war. Diese Art zu denken und mit Krisen umzugehen, die ist uns vielleicht ein bisschen fremd. Heutzutage halten wir uns eher an Mottos wie "Pray until something happens", also bete, bis etwas passiert. Halte durch, sei standhaft, demonstriere dem lieben Gott, dass du hartnäckig bist. Und wenn er sieht, dass du hartnäckig bist, dann kommt die Wende, dann kommt das Happy End. Dann geht's wieder besser. Ich glaube, dass dieser Leitspruch, "Pray until something happens", bete, bis etwas passiert, einer sehr noblen und auch biblisch begründbaren Ansicht entspricht. Doch es scheint mir ein bisschen, dass er mit der Komplexität und Rätselhaftigkeit des Lebens nicht vereinbar ist. Ich glaube, Asaf möchte uns eher in eine andere Richtung führen. Das Motto seines Psalms lautet eher: Trost und Mut aus der Vergangenheit. Oder Leben auf den Schultern der Geschichte. Und diese Art zu denken und zu glauben, die möchte ich euch und mir selbst ans Herz legen. Trost und Mut aus der Vergangenheit, Leben auf den Schultern der Geschichte. Wenn euch das Leben verletzt und wenn Gott sich dieser Wunden nicht anzunehmen scheint, dann erinnert euch, gerade mit Hilfe der Bibel, an die Momente, in denen Gott Großes tat. Entdeckt die Geschichte. Lest in diesem Buch und entdeckt, wie Gott sich bisher offenbart hat und wie er uns Menschen bisher gesegnet hat. Ich glaube, dass diese Einstellung den Umgang mit Krisen und mit dem Schweigen Gottes wirklich erleichtern kann. Ich glaube, dass uns diese Einstellung von dem Druck erlöst, ganz standhaft und hartnäckig zu sein und dass wir von der Versuchung erlöst werden, Gott durch unser unbeirrtes Gebet irgendwie beeindrucken zu wollen. Natürlich heißt das nicht, dass wir nun aufhören sollen, beharrlich zu beten. Keineswegs. Doch wenn Gott schweigt und auf unsere Bitten nicht zu reagieren scheint, dann müssen wir nicht verzweifeln. Die Auseinandersetzung mit all den Frauen und Männern der Bibel, der Geschichte und mit all den Wundern, die sie erleben durften, das kann uns tragen. Diese Einstellung, dieser Zugang ist typisch für die Spiritualität des Judentums. Und mir scheint, wir können von unseren jüdischen Freunden da eine Menge lernen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber Asafs Gedicht hat kein Happy End. Da steht nichts von einer plötzlichen Wendung. Da steht nichts von einer Rettung in letzter Minute. Im Schlussteil des Psalms, da lesen wir nicht: Da neigte der Herr sein Angesicht mir zu und stärkte meine Seele und riss mich aus der Grube und gab mir neue Kraft und ließ mich einherfahren mit Schwingen des Adlers über die Höhen der Erde. Das steht da nicht. Es gibt Psalmen, die enden so, aber Psalm 77 endet nicht so. Der Autor lässt sein Gedicht, sein Lied damit enden, dass Gott früher einmal Großes getan hat. Und das, diese Feststellung, die scheint ihm zu reichen. Damit ist erst einmal alles gesagt. Das gibt ihm Frieden. Ich hoffe natürlich nicht, dass das der Fall sein sollte. Aber vielleicht geht es uns ähnlich oder vielleicht wird es uns einmal ähnlich gehen. Vielleicht werden auch wir Krisen erleben, die Gott nicht wenden wird, in denen es kein Happy End geben wird. Vielleicht werden auch wir um Rettung bitten, die nicht eintreffen wird. Für diese Zeiten wünsche ich uns die Gewissheit, die auch Asaf hatte, nämlich: Wir sind die Kinder eines Gottes, der sich in der Vergangenheit als der Allmächtige offenbart hat. Damit haben wir das Problem der Passivität Gottes nicht erklärt. Der Text gibt uns keine Erklärung, keine Antwort. Deswegen sollten auch wir mit Erklärungen und Antworten, warum Gott so handelt, wie er handelt oder eben nicht handelt, sehr behutsam und vorsichtig umgehen. Asaf gibt uns keine Antwort an dieser Stelle. Leider sind viele Antworten, die wir manchmal geben, simpel, vergewaltigen Aussagen der Bibel, beleidigen die Intelligenz und die Größe Gottes. Ich möchte ans Ende meiner Ausführungen, an das Ende dieser Predigt kommen und ich möchte die wichtigsten Punkte noch einmal zusammenfassen. Dieser Psalm, der möchte uns ermutigen, das Gespräch mit Gott, das Gebet zu pflegen. Ganz besonders in Zeiten, die schwierig sind, in denen wir leiden. Und wenn Gott unser Leid nicht nimmt, dann sollten wir versuchen, dem Beispiel Asafs zu folgen. Und dessen Verhalten besticht durch mindestens drei Dinge. Erstens, in seinem Reden über und in seinem Reden mit Gott ist Asaf unheimlich ehrlich und unheimlich authentisch. In Vers 2 sagt er: Meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Zu Gott schreien. Wenn wir das nicht tun, obwohl uns danach ist, ich glaube, dann kann unser Herz verkümmern und dann können wir verbittern. Vielleicht sind wir diese grenzenlose Offenheit gegenüber Gott nicht gewohnt. Doch ich bin der Meinung, wir sollten sie lernen. Vielleicht müssen du und ich, vielleicht müssen wir schreien lernen. auch gerade in der Gemeinde. Zweitens, und das finde ich sehr interessant, was ist Asafs Hauptbeschäftigung in diesem Gedicht? Um welche Tätigkeit drehen sich die meisten Verben? Um das Nachdenken. Krisenzeiten sollten Zeiten der Stille, der Selbstbegegnung, des tiefen Reflektierens werden. Wenn das Leben hart zu uns ist, dann sollten wir das als Gelegenheit nutzen, um über uns, das Leben und Gott nachzudenken. Egal, wohin uns das führt. Und drittens, die dritte Sache, die wir von Asaf lernen können: Wenn Gott das Leid nicht nimmt und die Krise nicht wendet, dann können wir uns, dann sollten wir uns an die Momente erinnern, in denen anderen der Beistand Gottes zuteil wurde, in denen andere Gott erlebten und in denen wir Gott erlebten. In diesen Erinnerungen an die Vergangenheit, in diesen Erinnerungen an die Momente, in denen Gott nah und spürbar war, da steckt ein Segen, der uns durch die Wüste tragen kann. Die Macht dieser Erinnerungen hat Asaf Frieden geschenkt. Und ich wünsche uns, dass diese Erinnerungen auch unser Herz zur Ruhe bringen.